möchte mit Ihnen eine Rede lesen, die Bruder Dhammapala im Jahre 1951 übersetzt hat, nämlich der Tod des großen Laienanhängers Anatha Pendiko, der mit seinem eigentlichen Namen Sudatto hieß, ein sehr, sehr reicher Kaufmann war, aber von einer derartig verschwenderischen Freigebigkeit dem Buddha, seiner Lehre und seiner Gemeinde gegenüber war, dass er den Beinamen Anatha Pindiko bekam, das heißt der Wohltäter oder der Almosenspender des Buddha. Ich möchte sagen, wie für Bruder Dhammapala sein Lieblingsheiliger der Superbuddha ist, so war eigentlich mein Lieblingsvorbild immer dieser Anatha Pindiko. Anatha Pindiko hat in seinem Leben gewisse Parallelen mit Hatako. Von Hatako heißt es im Samsaro, er ist unersättlich, unermüdlich im Anblick des Erhabenen gestorben. Er ist unersättlich, unermüdlich im Anhören der guten Lehre gestorben. Er ist unersättlich, unermüdlich im Dienste für die Jüngergemeinde gestorben. Das Gleiche aber hat auch Anatha Pindiko getan, der diesen berühmten Cheta-Park, in dem sich ein Vihara mit Unmenge Gebäudigkeiten befand, für den Buddha gespendet hatte und von dem erzählt wird, dass er diesen Park mit Goldstücken belegen ließ, nur um ihn zu bekommen, weil er so wunderbar gelegen ist und eben sich für die Meditation und für die Zusammenkünfte der Mönche so herrlich eignete. Und diese Rede, die wir also heute lesen wollen, handelt vom Tode des Anatha Pindiko und von dem Beistand im Sterben, der ihn durch den großen Sariputta, den Jünger, der dem Meister gleicht, geleistet wurde. Ich habe vor vielen, vielen Jahren einmal diese Rede vorgelesen, aber ich musste damals leider merken, dass sie eigentlich kaum verstanden worden ist. Denn die ist unendlich tief. Das ist die. Und ich bezweifle fast, ob man sie vorlesen kann. Aber wenn man nur ein bisschen was davon mitnimmt, hat man schon sehr viel mitgenommen. Das Suttam über die Belehrung des Anatha Pindiko. So habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene in Savate im Klostergarten des Anatha Pindiko. Zu der Zeit aber war Anatha Pindiko, der Hausvater, elend, leidend, schwer krank. Da nun sprach Anatha Pindiko, der Hausvater, zu einem gewissen Manne: Gehe du, lieber Mann, und begib dich dorthin, wo der Erhabene weilte. Dort neige dich in meinem Namen zu den Füßen des Erhabenen und sprich so: Anatha Pindiko, der Hausvater, ist elend, leidend, schwer krank. Er neigt das Haupt zu den Füßen des Erhabenen. Und darauf begib dich dorthin, wo der ehrwürdige Sariputta weilt. Dort neige in meinem Namen dein Haupt zu den Füßen des ehrwürdigen Sariputta und sprich also: Anatha Pindiko, der Hausvater, ist elend, leidend, schwer krank. Er neigt das Haupt zu den Füßen des ehrwürdigen Sariputta. Und dann sprich so: Gut wäre es, o Herr, wenn der ehrwürdige Sariputta sich zur Wohnung Anatha Pindikos, des Hausvaters, begeben wollte, aus Mitleid bewogen. Es könnte einen vielleicht verwundern, dass ein Mann wie Anatha Pindiko, der ganz in den drei Juwelen aufging, vor seinem Tode einer so schweren Krankheit anheimfiel. Und ich erinnere mich da, wie der Mahatera oft zu mir sagte: Wenn es dir in deinem Leben einmal sehr, sehr schlecht geht, dann denke daran, dass hier ein schlechtes, ein übles Karma zur Reife kommt, das, wenn es nicht jetzt zur Reife kommen würde, eben später zur Reife kommen würde. Und es ist gut, wenn es jetzt zur Reife kommt und nicht später, sodass dann der Weg in deiner Sterbestunde frei ist, und du tatsächlich, wie er sich ausdrückte, von Himmelswelt zu Himmelswelt nach Nibbana gehen kannst. Also, wenn früheres Übles wirken sich jetzt in einer schweren Krankheit noch auswirken sollte oder in anderen Ungemach, so soll man das in Gelassenheit, in Ruhe annehmen, in dem Gedanken, da wirkt sich etwas aus, was du früher einmal an schlechten Dingen getan hast, und es ist gut so. Man soll es also in Geduld und Demut annehmen. Ja, Herr, stimmte da der ehrwürdige Anatha Pindiko dem Hausvater zu und begab sich dorthin, wo der Erhabene weilte. Dort begrüßte er den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzte sich beiseite nieder. Beiseite sitzend sagte da der Mann zum Erhabenen: Anatha Pindiko, der Hausvater, ist elend, leidend, schwer krank. Er neigt das Haupt zu den Füßen des Erhabenen. Dann begab er sich dorthin, wo der ehrwürdige Sariputta weilte, begrüßte ihn ehrfurchtsvoll und setzte sich seitwärts nieder. Seitwärts sitzend sagte nun der Mann zum ehrwürdigen Sariputta: Anatha Pindiko, Herr, der Hausvater, ist elend, leidend, schwer krank. Er neigt das Haupt zu den Füßen des ehrwürdigen Sariputta und spricht so: Gut wäre es, wenn sich der ehrwürdige Sariputta zur Wohnung Anatha Pindiko des Hausvaters begeben wollte, aus Mitleid bewogen. Der ehrwürdige Sariputta stimmte schweigend zu. Da nun machte sich der ehrwürdige Sariputta fertig, nahm Almosenschale und Obergewand und begab sich mit dem ehrwürdigen Anando als Begleiter zur Wohnung Anatha Pindikos des Hausvaters. Dort setzte er sich auf den hergerichteten Sitz. Nachdem sich nun der ehrwürdige Sariputta niedergesetzt, sagte er zu Anatha Pindiko, dem Hausvater, also: Geht es dir, Hausvater, erträglich? Ist es zum Aushalten? Gehen die schmerzhaften Empfindungen zurück? Nehmen sie nicht zu? Merkt man einen Rückschritt, keinen Fortschreiten? Nicht geht es mir, o Herr, erträglich, es ist kaum mehr zum Aushalten. Meine sehr schmerzhaften Empfindungen mehren sich, sie nehmen nicht ab. Man merkt bei ihnen ein Fortschreiten, keinen Rückschritt. Gleich wie ehrwürdiger Sariputta, ein kräftiger Mann, mit einer scharfen Spitze die Schädeldecke bearbeitete, genauso nun, ehrwürdiger Sariputta, schlagen überheftige Strömungen auf die Schädeldecke ein. Nicht geht es mir, Herr Sariputta, erträglich. Es ist nicht zum Aushalten. Meine sehr schmerzhaften Empfindungen mehren sich. Sie nehmen nicht ab. Man merkt, dass sie zunehmen und nicht abnehmen. Gleich wie Herr Sariputta, ein starker Mann, durch Binden mit einem festen Riemen am Kopf einen Turban zusammenschnürte, genauso nun, Herr Sariputta, empfinde ich im Kopfe überheftige Kopfschmerzen. Nicht geht es mir, Herr Sariputta, erträglich. Es ist nicht mehr zum Aushalten. Meine sehr schmerzhaften Empfindungen mehren sich. Sie nehmen nicht ab. Man merkt bei ihnen ein Fortschreiten, keinen Rückschritt. Gleich wie Herr Sariputta, ein geschickter Kuhschlechter oder Kuhschlechtergeselle mit scharfem Schlachtmesser den Leib aufschneidet, genauso nun, Herr Sariputta, durchschneiden überheftige Winde den Bauch. Nicht geht es mir, Herr Sariputta, erträglich. Es ist nicht zum Aushalten. Meine sehr schmerzhaften Empfindungen mehren sich. Sie nehmen nicht ab. Man merkt bei ihnen ein Fortschreiten, keinen Rückschritt. Gleich wie Herr Sariputta, zwei kräftige Männer einen schwächeren Mann an beiden Armen ergreifen und in einer Grube mit glühenden Kohlen peinigen und ausdörren, genauso nun, ehrwürdiger Sariputta, empfinde ich im Körper überheftige Qual. Nicht geht es mir, Sariputta, erträglich. Es ist nicht zum Aushalten. Meine sehr schmerzhaften Empfindungen mehren sich. Sie nehmen nicht ab. Man merkt bei ihnen ein Fortschreiten, keinen Rückschritt. Man könnte fast glauben, dass Kolikanfälle oder so etwas gewesen sein müssen, nicht wahr? Jedenfalls war er von den schlimmsten Schmerzen gepeinigt. Und wir brauchen uns nämlich nur prüfen, wenn wir einmal Kopfweh haben oder wir haben 38 Fieber oder gar 39 Fieber, ob wir dann noch klar denken können. Denn wenn wir das jetzt nicht können, dann können wir es ja in der Todesstunde auch nicht. Denn gerade sehr wohl wird uns ja auch da nicht zumute sein. Also heißt es, sich zu üben. Darum, Hausvater, hast du dich also zu üben. Nicht am Auge werde ich hängen, und nicht mit dem Auge beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du dich, Hausvater, wohl zu üben. Darum hast du dich, Hausvater, also zu üben. Nicht am Ohre werde ich hängen, und nicht mit dem Ohre beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du dich, Hausvater, wohl zu üben. Darum, Hausvater, hast du dich also zu üben. Nicht an der Nase werde ich hängen, und nicht mit der Nase beschäftigen wird sich mein Denken. So denn, Hausvater, hast du dich wohl zu üben. Darum hast du dich, Hausvater, also zu üben. Nicht an der Zunge werde ich hängen, und nicht mit der Zunge beschäftigen wird sich mein Denken. Also hast du dich, Hausvater, wohl zu üben. Nicht am Tastorgan werde ich hängen, und nicht mit dem Tastorgan beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du dich, Hausvater, wohl zu üben. Nicht am Denkorgan werde ich hängen, und nicht mit dem Denkorgan beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du dich, Hausvater, wohl zu üben. Was Sie hier lesen, ist eigentlich eine jener im Kanon befindlichen vielen Satipatthana-Betrachtungen. Es ist eine Betrachtung der Körperlichkeit. Denn ob Sie vom Körper sprechen oder von den Sinnesorganen, ist ja eins. Nicht? Der Körper, warum ist denn der Körper für uns wertvoll? Nicht als Körper, als eine Masse von Knochen und mit Fleisch behangen, sondern als ein Körper mit den Sinnesorganen ausgestattet. Mit dem Auge, dem Ohr, der Nase, der Zunge, dem Leibe und dem Denkorgan. Vielleicht denken Sie sich, ja, ich hänge doch nicht am Auge. Prüfen Sie sich einmal, Sie hängen am Auge. Und wie Sie hängen. Denn für den normalen Menschen gibt es ja kein schlimmeres Unglück, als seine Augen zu verlieren. Wenn durch einen Unglücksfall Sie Ihr Augenlicht verlieren. Natürlich werden Sie sagen, ja, wie hilflos ist man ohne Augen. Ich bin ja dann auf die anderen angewiesen. Das ist sicherlich ein Grund. Aber das ist nicht der ganze Grund. Wenn Sie Millionär wären und Sie hätten jemand, der glücklich wäre, Sie um viel Geld zu bedienen, auch dann wären Sie noch unglücklich. Also es ist nicht nur die Hilflosigkeit, sondern es ist, dass mit dem Auge, mit dem Werkzeug uns die ganze Welt der Farben, die Welt der Erscheinungen irgendwie entschwindet. Nicht? Darum bauen wir uns ja auch immer, weil wir sehen wollen, wir hängen am Auge. Und es ist nichts Schlimmeres, als wenn unser Auge uns kaputt würde durch irgendeinen Unfall oder durch irgendeinen, durch das Alter oder irgendein graue Star oder irgendetwas würde passieren. Wir hängen wirklich nicht nur am Sehen, sondern wir hängen auch am Auge. Wir hängen am Werkzeug. Hier gibt der Sariputta nur eine Anweisung. Er sagt, du sollst nicht hängen daran. Du sollst dich nicht mit ihm beschäftigen. Ja, was heißt das, nicht mit ihm beschäftigen? Du sollst natürlich dich nicht hängend beschäftigen. Wir müssen es ja betrachten. Aber nicht, das Auge ist mein. Stellen Sie sich hier den sterbenden Anatta Pindiko vor. Da sagt der Buddha, lass deine Augen fahren, hänge nicht an deinen Augen als Werkzeuge, mit den Augen die Welt zu sehen. Nicht? Das ist ja das Werkzeug. Also man muss insofern man sich beschäftigen, im richtigen Geist, aber nicht im Hängen an dem Auge sich beschäftigen. Ich beobachte es immer so, ich sah gestern Abend, kam ein Mann von München mit die Tönis, da war, kam ein kleines Kind mit heraus, was kleine Kinder für schöne Augen haben. Leuchtende, wunderbare Augen, auch der Kleine von der Frau Mildner, was hat der für wunderbare Augen? Schon auf das ganz Kleine, hat entzückende Augen, wie er so wie ein großes Rätsel in die Welt hineinschaut. Und dann beobachten sie, wenn der Mensch alt wird. Ich erinnere mich noch, wie meine Mutter immer sagte, wenn ich mal weinte, weine nicht, du hast so schöne leuchtende Augen. Und wenn ich heute meine Augen anschaue, das ist das trübste Ölfunzellicht, was es gibt, nicht wahr? Ja, da sehen Sie die Vergänglichkeit der Augen. Und das geht ja bei jedem so, der Glanz erlischt, wenn man alt wird, das Auge wird trübe, nicht wahr? Und die Sehfähigkeit lässt nach. Sogar ein Buddha sagt von sich, dass seine Sinnesorgane zurückgegangen sind. Nur sein Denken, die Denkkraft, die ist beim Vollendeten ungetrübt geblieben. Und die kann auch bei uns ungetrübt bleiben, wenn wir uns üben. Aber das Auge selber ist etwas völlig Vergängliches. Wir können zusehen, wenn wir uns noch erinnern, wie wir einmal ein junges Mädchen waren, wie leuchtend unsere Augen waren und wie trübe, wie matt sie heute sind. Wir sehen ja das, also sehen wir doch das Auge, das bin ich nicht. Das ist ebenso ein Fleischklumpen, nicht wahr? Dem Entstehen und Vergehen unterworfen. Und hier sagt dann der Sariputta zum Sterbenden, du sollst nicht an deinem Auge hängen, lass dein Auge los, du brauchst es ja gar nicht. Natürlich, Anathapindika konnte das ja nur alles verstehen, weil er eben schon die Lehre kannte, denn Sariputta sagt ihm nicht, warum er nicht hängen soll, der gibt ihm nur die großen Anleitungen dazu, so hast du dich zu üben, wie er das betrachten soll, das lässt er ja alles offen. Und das konnte er eben nur dem Anathapindika sagen, weil der genau wusste, in welcher Richtung er loslassen soll. Wenn ein Kind, ein Kontergan-Kind, habe ich abgebildet gesehen, das zwei Augen, Löcher hatte ohne Augen. Da sagen wir, das entsetzlichste Schicksal, was es gibt. Ja, warum ist es so entsetzlich? Weil das Kind sehen will. Weil es will, weil es die Welt sehen will. Und weil wir glauben, es vermisst ungeheuer viel, wenn es nicht sehen kann. Nicht? Natürlich, wenn es will, vermisst es ja auch etwas. Aber man sieht nur, wie sehr man an seinen Sinnesorganen hängt. Genauso ist es ja mit dem Ohr. Man betrachtet es als Unglück, wenn man taub wird. Der Mahatera hat in den letzten Jahren hat er etwas schwer gehört. Und er sagte, das wäre herrlich. Da sausten gerade, es war ja die Ende der Kriegszeit, da sausten über Utting auch diese Flugzeuge hinweg, es war auf ein Gebrause und auf die Felder, da ratterten die Maschinengewehre herunter und so weiter. Er hörte nichts mehr, sagte, ist das schön, sagte er, ich höre nichts. Ja, also wenn man nicht will, ist es nämlich sehr schön, nichts zu hören. Und so hängt man nämlich an der Tat an allen Sinn. Man könnte der Reihe nach sämtliche Sinneswerkzeuge durchgehen, und man wird sehen, wie sehr man in ihnen hängt. Wie sehr hängt man an der Zunge? Da wären wir ja nicht geschmeckig beim Essen, wenn wir nicht an der Zunge hängen würden. Nicht? Wir haben uns ja nur die Zunge gebaut, weil wir ja geschmeckig sind, weil wir ja feine Geschmäcke haben wollen. Sonst hätten wir uns ja diese Sinnesorgane gar nicht gebaut. Da hast du den Hausvater, dich also zu üben. Nicht an den Gestalten werde ich hängen und nicht mit den Gestalten beschäftigen wird sich mein Denken. Jetzt kommen also die Sinnenobjekte. Zuerst die Sinne und dann die Sinnenobjekte. Da ist jedes einzelne Stück, jeder einzelne Satz ist eine eigene Meditation, deren man sich in der Einsamkeit hingeben kann. Nicht an den Gestalten werde ich hängen und nicht mit den Gestalten beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du dich, Hausvater, wohl zu üben. Stellen Sie sich nun immer diesen sterbenden Anathapindika dabei vor, der in größten Schmerzen da lag. Und das heißt ja nichts anderes, lass los vom Auge, lass los von den Gestalten und du wirst unendlich glücklich sein. Darum hast du dich, Hausvater, also zu üben. Nicht an den Tönen werde ich hängen und nicht mit den Tönen beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du den Hausvater, dich also zu üben. Und wie sehr hängen wir an den Tönen. Wir brauchen nur an liebe Worte denken, wie sehr erfreut. Es ist ja nichts Schlechtes, aber um aus der Welt herauszugehen, um den letzten Gang nach Nibbana zu machen, da dürfen wir ja auch an diesen, dürften wir an diesen Dingen nicht hängen. Nicht? An einer schönen Musik. Es gibt ja noch Dinge, an denen wir natürlich hängen können, weil wir ja die Stufe noch gar nicht erreicht haben. Denn hier spricht ja Sariputta von der letzten Stufe wohlgemerkt. Aber um nach Nibbana zu kommen, muss man alle diese Dinge loslassen. So hast du dich, den Hausvater, also zu üben. Nicht an dem Riechbaren werde ich hängen und nicht mit dem Riechbaren beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du dich, Hausvater, wohl zu üben. Wie schrecken wir zurück, wenn ein schlechter Geruch irgendwo ist? Denken Sie mal drüber nach. Oder verharren Sie da gleichmütig. Oder wenn ein angenehmer Geruch ist, steigt doch sofort Freude auf. So hast du den Hausvater, dich also zu üben. Nicht am Schmeckbaren werde ich hängen und nicht mit dem Schmeckbaren beschäftigen wird sich mein Denken. Also hast du dich, Hausvater, wohl zu üben. Da hast du den Hausvater dich also zu üben. Nicht an den Tastobjekten werde ich hängen und nicht mit den Tastobjekten beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du den Hausvater dich also zu üben. Da hast du den Hausvater dich also zu üben. Nicht an den Vorstellungen werde ich hängen, an den geistigen Vorstellungen, und nicht mit den Vorstellungen beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du den Hausvater dich also zu üben. Sie sehen hier, das ist eine ausgesprochene Satipatthana-Betrachtung. Und der Buddha gibt sie im Kanon in der mannigfaltigsten Weise. Es ist nicht nur so, als ob diese eine zehnte Satipatthana-Rede, der Kayanomako, nicht wahr, die Satipatthana-Betrachtung wird. Das sind alle Satipatthana-Betrachtungen. Und sind unzählige Betrachtungen. Dieses kleine Stückchen, was wir jetzt gelesen haben, da ist jedes für sich eine einzelne Meditation. Und darum hast du dich, Hausvater, also zu üben. Nicht am Sehbewusstsein werde ich hängen und nicht mit dem Sehbewusstsein beschäftigen wird sich mein Denken. So, denn, Hausvater, hast du dich also zu üben. Darum, Hausvater, hast du dich also zu üben. Nicht am Hörbewusstsein werde ich hängen und nicht mit dem Hörbewusstsein beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht am Riechbewusstsein werde ich hängen und nicht mit dem Riechbewusstsein beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht am Schmeckbewusstsein werde ich hängen und nicht mit dem Schmeckbewusstsein beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht am Tastbewusstsein werde ich hängen und nicht mit dem Tastbewusstsein beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht am Denkbewusstsein werde ich hängen und nicht mit dem Denkbewusstsein beschäftigen wird sich mein Denken. So, Hausvater, hast du dich wohl zu üben. Wir sehen zuerst, oben hatten wir also die Sinnesorgane und die Sinnesobjekte, also das rein Materielle, während jetzt das Geistige daran kommt, nämlich vor allem das Bewusstsein. Der Buddha sagt, das Bewusstsein ist ein nach allen Seiten hin leuchtendes Element. Es ist also ein Element, das mit dem Körper verbunden sein kann, aber nicht mit dem Körper verbunden sein braucht. Denn jetzt ist es verbunden und dadurch ist das Auge sehfähig, das Ohr hörfähig, dadurch haben wir diese Fähigkeiten, nicht wahr? Aber ohne Bewusstsein würde ja der Körper sterben, würde er vergehen. Und wo immer Leben ist, muss das Element des Bewusstseins da sein, selbst bei einem Stein, bei einer Pflanze, es gibt nichts ohne Bewusstsein, auch ein Stein ist Bewusstsein. Gar keine Frage. Und natürlich die tiefste Form des Tastbewusstseins. Das tiefste Form des Tastbewusstseins. Und da hat seinerzeit war ein sehr schönes Buch von diesem Forscher Francais, wenn Sie den Namen kennen, und der hat geschildert, wie zum Beispiel Kupferdächer, wie er auch sagte, dass sogar Kupfer und alle diese Metalle Bewegung haben. Bewegung ist das Bewusstsein. Nicht wahr? Denn sonst kann ja gar keine Bewegung sein. Nicht wahr? Und er schildert, wie im Laufe der Jahrhunderte, schon anhand von Dokumenten festgestellt wurde, wie sich das Kupfer nach gewissen Richtungen bewegt hat, je nach den Strahlen des Lichtes und der Sonne. Also es ist Empfindung da, wo Empfindung da ist, ist Bewusstsein da. Das ist auch das niederste Grad. Es gibt nichts auf der Welt ohne Bewusstsein. Das Bewusstsein fängt eben an mit dem trübsten Tastbewusstsein, wie wir es beim Wurm kennen, nicht, der sich in der Erde windet, bis zum leuchtendsten Bewusstsein, dem Element des Erkennens, der Empfindung, da ist es ja auch drinnen enthalten. Aber das Bewusstsein ist also etwas, und das ist sehr wichtig, was zum Körper hinzukommen muss, wenn er lebensfähig ist. Das Bewusstsein, und das ist hier sehr interessant, nach dem Buddha gibt es nur fünferlei Arten von Bewusstsein. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Es gibt nur das Sehbewusstsein, das Hör-, Riech-, Schmeck-, Tast- und Denkbewusstsein. In allen Variationen und in allen Graden. Ein anderes Bewusstsein gibt es nicht. Das heißt, dass das Bewusstsein immer nur in Abhängigkeit von einem lebensfähigen Körper entstehen kann. Es ist auf das Engste verknüpft mit dem Körper. Die Schlussfolgerung aber davon ist, dass es in dem uns ureigenen Zustande, frei von der Persönlichkeit, niemals Bewusstsein in dem uns bekannten Sinne geben kann. Da gibt es was ganz anderes. Denn wo Bewusstsein ist, ist ein Körper. Wir würden sagen, das ist ja dann trostlos. Ja, es ist eben ein etwas ganz, ganz anderes. Weil wir immer glauben, ja, man muss irgendwie, muss doch ein Bewusstsein da sein. Auch Maharishi Ramana spricht noch vom reinen, objektlosen Bewusstsein. Ein Bewusstsein, wo kein Objekt mehr da ist. Aber der Buddha sagt, nein, wo Bewusstsein ist, da ist ein Körper. Da ist ein Auge, ein Ohr, eine Nase, eine Zunge, ein Leib, ein Denkorgan. Ohne diese Organe gibt es kein Bewusstsein. Das Bewusstsein ist bedingt durch die Sinnesorgane. Ist etwas ganz anderes. Naiti, naiti. Es ist nicht so und nicht so, sondern ganz anders. Eben ein unergründliches, etwas, was man nur erleben kann. Aber dadurch ist es natürlich so schwer, sagen wir, Nibbana kann man nicht mit der Logik ersehnen. Das kann man nicht, das muss man erleben. Man muss es erleben, wie herrlich es wird, wenn es Stille in einem wird. Das heißt, wenn das Bewusstsein leiser und leiser und leiser wird. Das muss man erleben. Denn der Buddha sagt ja auch, also alles das, was ich heute sage, ist ja wirklich von höchster Warte aus gesehen. Bewusstsein ist Siegsein, sagt er. Bewusstsein ist Kranksein. Bewusstsein ist Fresshaftsein. Ja, warum sagt er das? Weil eben das Bewusstsein immer an die Sinnesorgane gebunden ist. Das Bewusstsein selbst, wenn das selbstständig sein könnte, wäre nicht presshaft. Sondern weil es immer an ein materielle Organe gebunden ist, deshalb ist es ein hinfälliges, weil es immer bedingt ist, weil es immer entsteht und vergeht. Es ist nichts Beständiges. Es entsteht und vergeht. Es ist ein Strom jeder Bewusstseinsmoment. Man spricht schon von Bewusstseinsmomenten. Wenn Sie Ihr Auge schließen, hört das Sehbewusstsein auf. Nicht wahr? Wenn Sie taub werden, haben Sie kein Hörbewusstsein mehr. Sie sind aber immer noch der gleiche. Sie sind nicht anders, Sie sind nicht weniger geworden, wenn Sie Ihr Augenlicht verlieren. Sie sind nicht weniger geworden, wenn Sie nicht mehr hören. Sie sind nicht weniger geworden, wenn Ihre Geschmacksnerven versagen. Also wenn Sie kein Schmeckbewusstsein mehr haben. Oder wenn Ihre Beine weg sind, Sie haben kein Tastbewusstsein mehr in den unteren Partien. Aber sind Sie nicht weniger geworden? Also an sich brauchen Sie das Bewusstsein gar nicht. Und das ist das ganz Großartige des Buddha, erstens aufzuweisen, die bedingte Natur des Bewusstseins. Dass es ohne Ursache kein Bewusstsein gibt. Und dass Nibbana eben das ganz, ganz andere ist. Denn Bewusstsein ist Siegsein, Bewusstsein ist Presthaftsein. Denn es ist immer an hinfällige materielle Organe gebunden. Und auch das, was es sieht, ist ja wieder vergänglich, ist wieder leidvoll, ist wieder nicht dasselbe. Was sehen wir denn? Es kann noch so schön sein, es ist vergänglich. Und damit bringt es uns immer wieder Leiden. Also durch das Bewusstsein werden wir nie glücklich werden. Nehmen wir durch jeder Absatz für sich eine Meditation und stellen sich mal vor, das Sariputta wirft sozusagen mit diesen tiefsten Worten, wirft er diesen sterbenden Hausvater hin. Also Sie sehen schon, da müssen schon gewaltige Vorbedingungen da sein. Darum, Sariputta, hast du dich zu üben. Nicht an der Sehberührung werde ich hängen. Und nicht mit der Sehberührung beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du den Hausvater dich also zu üben. Darum, Hausvater, hast du dich also zu üben. Nicht an der Hörberührung werde ich hängen. Und nicht mit der Hörberührung beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht an der Riechberührung werde ich hängen und nicht mit der Riechberührung beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht mit der Schmeckberührung werde ich hängen und nicht mit der Schmeckberührung beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht an der Tastberührung werde ich hängen und nicht mit der Tastberührung beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht an der Denkberührung werde ich hängen und nicht mit der Denkberührung beschäftigen wird sich mein Denken. So, dein Hausvater, hast du dich wohl zu üben. Wer kann mir denn das nun ein bisschen näher erklären? Also mit wenigen Worten würde ich sagen, das heißt nichts anderes als erst da, wo Bewusstsein ist, wo Bewusstsein aufflammt, kann es für mich zu einer Berührung mit der Welt kommen. Das Bewusstsein selbst, wenn es keine Berührung auslösen würde, zum Beispiel wie im Traume oder wie im Tiefschlaf, Nicht wahr? Da kommt es zu keiner Berührung mit den Objekten, die mich umgeben. Da ist das Bewusstsein so schwach, dass es keine Berührung auslöst. In der Bettstatt mit den Menschen, die an meinem Bette stehen, es kommt zu keiner Berührung. Also nur durch das Bewusstsein, wenn es eine gewisse Helligkeit, einen gewissen Grad erreicht hat, kann es für mich, es steht zwischen mir und der Welt, wie der Mahatera sagt. Und nur wo Bewusstsein ist, kann es zu einer Berührung kommen. Und zwar, auch hier ist wieder das Hochinteressante und das Hochbedeutsame, dass es eben nur diese fünferlei Berührungsweisen gibt. Diese fünferlei Berührungsweisen, Sehberührung, Hörberührung, Riechberührung, Schmeckberührung, Tastberührung, Denkberührung, das gilt für das Menschentum, das gilt für die Himmelswelten, für die höchsten Lichtwelten. Auch da gibt es nur durch die Sinnesorgane die Berührung mit der Welt. Sondern hier wird ja zuerst die Sinnesorgane geschildert, also zuerst der Körper, der als die Basis, der mit Bewusstsein ausgestattete Körper, durch den es überhaupt nur für mich zu einer Berührung kommen kann. Dadurch habe ich in Nibbana keine Berührung mit der Welt. Die Welt, diese Welt existiert für mich, wenn ich in Nibbana bin, ebenso wenig wie für mich jetzt zum Beispiel die Himmelswelten existieren. Die können hier sein. Ich habe keine Berührung. Kommt zu keiner Berührung. Meine Sinnesorgane sind zu grob. Mein Bewusstsein ist zu grob. Das ist alles zu grob. Obwohl die Himmelswelten hier sind, die Höllenwelten können hier sein, die Gespensterwelten können hier sein. Es kommt zu keiner Berührung. Nicht? Es ist natürlich in Wirklichkeit fast nur eine gedankliche Auseinandergliederung der ganzen Sache. Denn Sie können das Bewusstsein in der Praxis gar nicht trennen von der Berührung und von der Empfindung. Aber bei der Betrachtung, da, wenn Sie es betrachten, dann sehen Sie, können Sie die Sachen auseinanderpullen sozusagen, nicht? Aber in Wirklichkeit geht das so blitzschnell und geht das so ineinander. Darum, Hausvater, hast du dich also zu üben. Nicht an der aus der Sehberührung entstandenen Empfindung werde ich hängen, und nicht mit der aus der Sehberührung entstandenen Empfindung beschäftigen wird sich mein Denken. So, dein Hausvater, hast du dich wohl zu üben. Darum, Hausvater, hast du dich also zu üben. Nicht an der aus der Hörberührung entstandenen Empfindung werde ich hängen, und nicht mit der aus der Hörberührung entstandenen Empfindung beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht an der aus der Riechberührung entstandenen Empfindung werde ich hängen, und nicht mit der aus der Riechberührung entstandenen Empfindung beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht an der aus der Schmeckberührung entstandenen Empfindung werde ich hängen, und nicht mit der aus der Schmeckberührung entstandenen Empfindung beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht an der aus der Tastberührung entstandenen Empfindung werde ich hängen, und nicht mit der aus der Tastberührung entstandenen Empfindung beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht an der aus der Denkberührung entstandenen Empfindung werde ich hängen, und nicht mit der aus der Denkberührung entstandenen Empfindung beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du den Hausvater, dich also zu üben. Und der Mahatera sagte oft, in Wirklichkeit leben wir nur, um Empfindungen zu haben. Unser ganzes Glück ist ein Glück der Empfindungen. Denken Sie einmal nach. Wenn Sie glücklich sind, es sind immer das Glück der Empfindungen. Und dieses Glück der Empfindungen ist aber wieder bedingt durch Berührung, durch Bewusstsein und durch einen körperlichen Organismus. Also wenn Sie das Glück der Empfindungen wollen, dann müssen Sie auf sich immer wieder einen Körper bauen.
Man muss die Schmerzen...
Was irgend auf empfunden wird, sagt der Buddha, gehört dem Leiden an. Ja, wieso ist das zu verstehen? Erstens einmal, schon das Empfindungsorgan ist vergänglich. Sei es das Auge, sei es das Ohr, es ist ja alles vergänglich. Es ist materiell, es ist vergänglich, es ist der Krankheit, dem Alter und dem Tode unterworfen. Und um empfinden zu können, brauchen wir ja diese Maschine da. Also die gehört ja schon mal dem Alter, dem Leiden an. Und was wir empfinden können, ist ja wiederum vergänglich. Die schönsten Empfindungen. Ob wir unser Kind am Arme heben, ob wir glücklich sind über unsere Freunde, über eine schöne Musik, über irgendetwas. Das ist ja alles vergänglich. Und insofern gehört jedes Glück der Empfindung dem Leiden an. Darum sagt ja der Buddha, es gibt ein viel, viel höheres Glück. Und der Sariputta sagt einmal, Wie gesagt wird ja in Ibanan, da gibt's ja gar keine Empfindung mehr, sagt einer ganz entsetzt. Worauf der Sariputta sagt, das ist ja eben das Glück, dass da endlich einmal diese Qual der Empfindung aufhört. Denn jede Empfindung ist vergänglich und der Organismus, mit dem ich empfinde, ist wieder vergänglich. Jede Empfindung muss ich im Grunde mit dem Tode bezahlen. Und insofern wurde gesagt, dass alles, was empfunden wird, dem Leiden angehört. Aber jeder Satz, den wir hier lesen, ist eine Meditation. Darum, Hausvater, hast du dich also zu üben. Nicht am Gebiet der Raumunendlichkeit werde ich hängen und nicht mit dem Gebiet der Raumunendlichkeit beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du den Hausvater dich wohl zu üben. Darum, Hausvater, hast du dich also zu üben. Nicht am Gebiet der Bewusstseinsunendlichkeit werde ich hängen und nicht mit dem Gebiet der Bewusstseinsunendlichkeit beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht am Gebiet der Nicht-Irgendetwasheit werde ich hängen und nicht mit dem Gebiet der Nicht-Irgendetwasheit beschäftigen wird sich mein Denken. Nicht am Gebiet der Wederwahrnehmung noch Nichtwahrnehmung werde ich hängen und nicht mit dem Gebiet der Wederwahrnehmung noch Nichtwahrnehmung beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du den Hausvater dich wohl zu üben. Und das sind diese höheren formlosen Bereiche, von denen wir noch sehr weit entfernt sind. Darum, Hausvater, hast du dich also zu üben. Nicht an dieser Welt werde ich hängen und nicht mit dieser Welt beschäftigen wird sich mein Denken. So, denn Hausvater, hast du dich wohl zu üben. Darum, Hausvater, hast du dich also zu üben. Nicht an jener Welt werde ich hängen und nicht mit jener Welt beschäftigen wird sich mein Denken. So hast du dich, Hausvater, denn wohl zu üben. Darum, Hausvater, hast du dich also zu üben. Was aber da gesehen, gehört, gedacht, erkannt, erforscht, im Geist erwogen worden ist, auch an dem werde ich nicht hängen und nicht damit beschäftigen wird sich mein Denken. So, dein Hausvater, hast du dich also zu üben. Das heißt also auch nicht an dem, was er in Erkenntnis erreicht hat und so weiter. Er wird völlig loslassen. Nibbana ist das vollkommene Loslassen von der Persönlichkeit und von der ganzen Welt. Es ist das, was Maharishi Ramana sagt, die Selbstverwirklichung, aber im höchsten Sinne des Wortes. Die Rückkehr, die Zufluchtnahme zur Mutter-Natur in uns, zur Tathagata-Natur in uns, zur Ungeborenen in uns, das Loslassen von allem Vergänglichen, allem Gewordenen. Nach diesen Worten fing Anathapindiko, der Hausvater, zu seufzen an und Tränen traten ihm in die Augen. Da nun sprach der ehrwürdige Anando zu Anathapindiko, dem Hausvater. Haftest du denn noch, Hausvater? Bist du denn niedergedrückt, Hausvater? Wahrscheinlich meinte Anando, haftest du denn jetzt noch an deiner Persönlichkeit, weil der andere geseufzt und geweint hat, nicht wahr? Haftest du denn noch? Nicht hafte ich, ehrwürdiger Anando, nicht bin ich niedergedrückt. Obgleich ich schon lange Zeit dem Meister von mir verehrt worden ist und ich geistesmächtigen Mönchen gedient habe, so habe ich doch nie zuvor eine solche tiefe Lehrdarlegung gehört. Nicht wahrlich, Hausvater, es weiß gekleideten Hausleuten eine solche Lehrdarlegung deutlich. In die Heimlosigkeit gezogenen aber, Hausvater, ist eine derartige Lehrdarlegung deutlich. Doch mag auch ehrwürdiger Sariputta weiß gekleideten Hausleuten eine solche Lehrdarlegung deutlich sein. Es gibt, ehrwürdiger Sariputta, edle Söhne von wenig stumpfer Art. Wenn sie die Lehre nicht hören, gehen sie verloren. Sie werden die Kenner der Lehre sein. Als nun der ehrwürdige Sariputta und der ehrwürdige Anando Anathapindiko dem Hausvater mit dieser Ermahnung ermahnt hatten, erhoben sie sich von ihrem Sitz und gingen fort. Als der ehrwürdige Sariputta und der ehrwürdige Ananda kurze Zeit fortgegangen, erschien Anatha Pindiko, der Hausvater, beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode in der Götterwelt der Tusita-Wesen wieder. Da erleuchtete Anatha Pindiko, der Göttersohn, also wir würden sagen der Engel, das ist ja das gleiche Wort, bei vorgeschrittener Nacht wunderbar strahlend den ganzen Chetahain und begab sich dorthin, wo der Erhabene weilte. Da sehen Sie eine ähnliche Erscheinung wie beim Subhabhuto, der auch in der einen Minute noch ein Aussätziger, ein elender, unglücklicher Mensch war, mit Geschwüren bedeckt, den alle gemieden haben, der bettelnd um Nahrung umherzog, also das jammervollste Geschöpf, was man von außen her so sieht. Und Anatha Pindiko, der von schwersten Kolikanfällen geplagt war. Und fast noch in der gleichen Sekunde war er eines der strahlendsten Himmelswesen. Da sieht man, wie plötzlich sich der Schauplatz ändern kann. Dort begrüßte er den Erhabenen ehrfurchtsvoll und stellte sich zur Seite hin. Seitwärts stehend redete nun Anatha Pindiko, der Göttersohn, mit folgenden Versen den Erhabenen an. Es ist nun hochinteressant, dass Neumann das, was ich jetzt vorlese, in der mittleren Sammlung einfach weg ist. Das war ihm wahrscheinlich so unmöglich, dass dieses Wiedererscheinen von Anatha Pindiko vor dem Erhabenen, dass er es irgendwie nicht gefasst hat. Also ich weiß es nicht, er hat vollkommen ausgelassen. Dieser ganze Text, auch die Horner, alle übersetzen ihn. Nur Neumann lässt ihn weg. Also Sie sehen nur, wie vorsichtig man Übersetzungen genießen muss. O dieser gesegnete Chetahain, die Freude der Sehergemeinde, der König des Damoinim weilt, ist Zeuge er meiner Freude. Dieser Chetahain, das war ja dieser Hain, den er den Buddha und seiner Gemeinde gestiftet hat, der schönste Hain, der damals existiert haben soll. Und in eben diesem Chetahain, an dem sein Herz ja gehangen ist, für die Gemeinde, für die drei Juwelen, da ist er erschienen. Und auch sehr schön, wie er hier den Buddha, den König des Dhammo nennt, ist ja auch sehr schön, und von den Mönchen als die Gemeinde der Seher spricht, nämlich der Seher des Nibbana, jenes ganz anderen. Das Wirken, das Wissen, der Dhammodan, das Silam als höchstes Leben, die Sterblichen werden dadurch rein, nicht durch Familie noch Reichtum. Daher denn mag der weise Mensch sein eigenes Heil ersehend den Dhammo wohl durchdringen ganz, so wahrlich wird er völlig rein. So hat denn also Sariputta durch Weisheit, Silam, Ruhe als Mönch erreicht das andere Ufer, so sei er der Höchste. So sprach Anatha Pindiko, der Hausvater. Der Meister billigte es. Darauf nun sprach Anatha Pindiko, der Göttersohn. Gebilligt hat mich der Meister, begrüßte den Erhabenen ehrfurchtsvoll, machte die Rechtsumwandlung und verschwand auf derselben Stelle. Da sprach der Erhabene nach Ablauf der Nacht zu den Mönchen. Diese Nacht, Mönche, erleuchtete ein gewisser Göttersohn bei vorgeschrittener Nacht, wunderbar strahlend den ganzen Chetahain, und begab sich dorthin, wo ich weilte. Dort begrüßte er mich ehrfurchtsvoll und stellte sich zur Seite hin. Seitwärts stehend redete er mich mit folgenden Versen an. O dieser gesegnete Chetahain, die Freude der Sehergemeinde, der König des Damoinim weilt, ist Zeuge er meiner Freude. Das Wirken, das Wissen der Damodam, das Silam als höchstes Leben, die Sterblichen werden dadurch rein, nicht durch Familie noch Reichtum. Daher denn mag der weise Mensch sein eigenes Heil ersehend, den Dhammo wohl durchdringen ganz, so wahrlich wird er völlig rein. So hat denn also Sariputta durch Weisheit, Silam, Ruhe als Mönch erreicht das andere Ufer, so sei denn er der Höchste. So sprach Mönche jener Göttersohn. Gebilligt hat mich der Meister, begrüßte mich ehrfurchtsvoll, machte die Rechtsumwandlung und verschwand. Nach diesen Worten sprach Anando folgendermaßen zum Erhabenen: Dieser da, der wird wohl sicherlich, o Herr Anathapindiko, der Göttersohn sein. Anathapindiko, Herr, der Hausvater, war ja dem ehrwürdigen Sariputto im klaren Vertrauen ergeben. Sie sehen hier nur die Brücke, insofern ist es sehr interessant. Recht so, Anando. Soweit es durch Denken erreichbar ist, hast du es erreicht. Anathapindiko ist der Anando, der Göttersohn ist kein anderer. Das heißt natürlich, die Persönlichkeit Anathapindiko, die war kaputt, die war zerfallen, gestorben, die war weg. Also dieser Teil von Anathapindiko, der war fort. Der Göttersohn aber war der Lastträger Anathapindiko, also der Pugalo, der sich eine neue Maske beigelegt hat. Und das ist hier sehr schön. So sprach der Erhabene. Ergriffenen Geistes freute sich der ehrwürdige Anando über die Rede des Erhabenen. Man sagt manchmal so leicht, ja, ich bin nach Nibbanam geneigt, ich bin schon nach Nibbanam gesenkt, denn wenn ich es höre, geht mein Herz auf, ich habe Sehnsucht danach. Das wird manchen von uns so gehen. Aber ich glaube nicht, dass man damit allein schon nach Nibbanam geneigt. Es muss dieses Neigen nach Nibbana, muss wohl ein Dauerzustand sein. Genauso wie der, wie ein Musiker, der mit Leib und Seele Musiker ist, immer ein Musiker ist, jeden Augenblick ersehnt, wo er sich seiner geliebten Musik hingeben kann, so muss dieses Neigen, dieses sich hinneigen nach Nibbana ein Dauerzustand sein. Erst dann ist man ein Sotapanna. Am Anfang wird es natürlich so sein, dass dieses Hinneigen eben gerade dann in einem aufsteigt, wenn man so eine schöne Rede hört. Ja, dieses ganz andere, das möchte ich schon erreichen. Aber dann verschwindet das Hinneigen wieder. Dann neigt man sich wieder seiner Familie zu, man neigt sich seinem Beruf zu, man neigt sich seinem Garten zu, man neigt sich seinem Haus zu, seinen Ausflügen und was weiß ich, wenn man sich alles zuneigt. Nicht, dann verschwindet diese Neigung wieder. Aber der Sotapanna, glaube ich, der ist derjenige, der immer dahin geneigt ist. Wo kaum hat er ein bisschen freie Zeit, schon steigt wieder dieses Hinneigen nach Nibbana in ihm hoch. Oder? Dieser Wechsel eben von diesem schwer kranken Menschen mit Kolikanfällen geplagt, in der einen Minute und dann ein strahlendes Lichtwesen, dass den Weg nach Nibbana geht, das ist immer diese Extreme, die eben diese plötzliche Wandlungen, die die Buddha-Lehre herbeiführen kann. Diese Rede ist nichts anderes als eine Schilderung, lass die ganze Welt los, lass alles los, Persönlichkeit und Welt. Und im Loslassen wirst du die Selbstverwirklichung verwirklichen, du wirst heimfinden zu dir selbst, zum Göttlichen, zur Tathagana-Natur, zur Buddha-Natur oder wie immer man es auch nennt. Das sind ja alles nur Worte. Man heißt es ja auch an anderer Stelle, im Loslassen sehe ich das Heil für die Lebewesen. Im Loslassen, was eben hier geschrieben wird. Im vollkommenen Loslassen. Es ist nicht nur das, seine Sache, was da mit dieser, obwohl sie alle auf dasselbe hinausgehen, auf das Loslassen von Welt und Persönlichkeit, aber in den verschiedensten Variationen. Wenn der Buddha beispielsweise sagt, diese eine Stadt von Knochen hat man sich gebaut, mit Haut und Fleisch überzogen und darin haben Krankheit, Alter und Tod sich niedergelassen. Das ist eine Satipatthana-Meditation. Atembetrachtung ist alles, der Vergänglichkeit wahrnehmend will ich einatmen, sind alles Satipatthana-Meditationen, die nur den Zweck haben des Loslassens. Des Loslassens vom Leiden. Denn zuerst muss ich die Krankheit loslassen, um gesund zu werden. Sonst kann ich eben nicht gesund werden. Ich muss dasjenige, was dem Krankheit unterworfen ist, was dem Alter unterworfen ist, was dem Tode unterworfen ist, loslassen. Sonst werde ich nie frei vom Leiden, kann also nie vollkommen glücklich werden. Das kann ich gar nicht. Ja, den Anathapindiko müssten wir schon erreichen können nach unserem Tode. Das müsste irgendwie doch möglich sein.